Genial kriminell mit Anja Rützel und Ilja Benisch.
Hallo und willkommen zu Genial kriminell auf FAIO. Wir widmen uns hier den spektakulärsten Kriminalfällen der Verbrechensgeschichte und werden die in jeweils 4 Folgen komplett in ihre Einzelteile zerlegen. Ich bin Anja Rützel, ich bin freie Autorin und Journalistin und schreibe sonst vor allen Dingen für Spiegel Online über Trash-Fernsehen, also habe sonst eher mit überschaubaren Plots zu tun. Ich bin zum Glück hier nicht alleine, sondern bei mir ist der Ilja Benisch.
Ja, hallo. Ich bin eigentlich lange im Fußball unterwegs gewesen, war lange bei Elf Freunde, dem Magazin für Fußballkultur. Ich kenne mich also bestens aus mit Kriminellen.
Und dass wir beide hier sitzen, ist komplett schlüssig. weil ich wollte nie Journalistin werden, sondern immer Detektivin und irgendwas ist schiefgelaufen. Und hatte wirklich als Kind jede Menge Detektivbücher, Fingerabdrucksets und all diese Sachen und war auch später in meinen Redaktionsarbeiten immer die Erste, die so geheime Affären ermittelt hat, ungebeten natürlich. Deswegen habe ich da schon so einen gewissen kriminalistische Grundausbildung.
Top 3 Ermittler?
Aller Zeiten?
Ja, schnell.
Mega langweilig. Columbo, Sherlock Holmes. Derek,
natürlich. Bei mir ist es anders. Ich fand, bis auf Columbo, den finde ich auch gut, weil er so schön schluffig ist, fand ich Ermittler nie so wahnsinnig geil. Ich habe eher so ein Herz für die Kleinkriminellen, weil ich irgendwie ich wusste nie so richtig, was ich machen soll in meinem Leben.
Schon. Also Kleinkriminelle heißt sowas wie Altmetalldiebstahl oder so.
Ich mag so kleine türkische Jungs vom Kotti, die große Pläne haben, aber überhaupt keine Ahnung. Weil damit kann ich mich identifizieren. Ich habe irgendwie kein Geld gehabt als Jugendlicher und dann habe ich irgendwie bei Penny auch mal so eine Katjes-Tüte mitgehen lassen irgendwie und später dann nicht gewusst, was ich machen soll und habe mir überlegt, das war meine erste gute Geschäftsidee, habe mir überlegt, eigentlich habe ich doch genug Freunde, denen ich doch was wert sein müsste und jeder von denen könnte mir doch jeden Monat 50 Euro geben, einfach nur dafür, dass ich da bin.
Achso, ich dachte jetzt Erpressung.
Nein, nicht Erpressung. Einfach dafür, dass ich da bin. Und das hat aber irgendwie nie geklappt. Und dann habe ich mich später immer gefragt, ja, wie denn jetzt sonst an Geld kommen? Man braucht es ja auch und so. Und deswegen, ich kann das schon verstehen, warum man auf diese Bahn gerät.
Also eigentlich sind wir so Räuber- und Gendarmenmäßig, rollenmäßig gut verteilt. Ja. Wir schauen uns jetzt also in jeder Staffel einen Fall ganz genau an und haben dafür, also jeder übernimmt in einer Staffel die Patenschaft für diesen Fall, weil der ihm besonders am Herzen liegt. Und der andere ist aber auch interessiert.
Ja.
Und in der ersten Staffel geht es um die Brüder Sass. Das waren begnadete Tresorknacker und Bankeinbrecher aus Berlin. Und ich habe diesen Fall für die erste Staffel ausgesucht. Erstens mal aus lokaler Verbundenheit. Wir sitzen hier ja in Berlin. Und dann ist es ein Fall, der über das eigentliche schnöde Verbrechen hinausweist, weil er teilweise sogar fast mythisch aufgeladen ist und also auch popkulturell sich niedergeschlagen hat. Ist also mehr als nur einfach irgendwo einsteigen und Geld einpacken und dann wieder abhauen. Und das Tolle an den Sass-Brüdern, und deswegen kann man auch ein bisschen mit ihnen, auch als gesetzestreuer Mensch, auch ein bisschen mit ihnen sympathisieren, sie waren eigentlich mehr Gauner als Verbrecher. Also hatten so einen gewissen Charme bei der Sache, haben nie jemanden verletzt. Man kann die also mit relativ gutem Gewissen auch ganz okay finden. Und ein weiterer Punkt, warum wir die ganz toll finden, ist, es gibt reichlich Material zu ihnen und auch reichlich Aktenmaterial, in denen man herumwühlen kann. Die Stadtführung beginnt natürlich mit dem spektakulärsten Fall, dem Einbruch in die Diskontobank am Wittenbergplatz, also gegenüber vom KDW, im Januar 1929. Und um diesen Fall geht es in dieser Staffel vor allem. Heute steht dort eine andere Bank, aber unterirdisch könnte man, wenn man jetzt Kriminalarchäologe wäre, tatsächlich noch fündig werden, was so die Grundlagen dieses Falls sind. Und man könnte auch nachvollziehen, wie aufwendig dieser Coup eigentlich war. Unser SAS-Sachverständiger ist, auch eine schöne Berufsbezeichnung, ist Karl-Peter Steinmann, ein Historiker, der jetzt nicht nur uns durch Berlin geführt hat an diesem Nachmittag auf den Spuren der Einbrecherbrüder, sondern der bietet die Stadtführungen regelmäßig an und auch recht oft, also ziemlich beliebt.
Er hat gesagt, es gibt ja, da kommen wir später nochmal zu, auch mehrere Filme, unter anderem einen mit Ben Becker und Jürgen Vogel in den Hauptrollen. Und als der gerade so seinen Peak hatte, in den Kinos lief, hatte er, glaube ich, 70 dieser Führung in einem Jahr hinter sich gebracht.
Im Prinzip, wenn man jetzt in den Untergrund gehen würde, sieht man wahrscheinlich noch Reste, wo einmal der alte Tresor stand, ja? Obwohl das Haus neu ist. Das ist nach dem Krieg, es ist im Krieg zerbombt worden. Hier war eine große Filiale der Berliner Diskontergesellschaft drin. Und darunter war genau hier an der Ecke der Tresorraum. Das ist recht wichtig. Und der Tresorraum war auf direktem Wege von diesem Haus bzw. von den Kelleranlagen nicht zu erreichen. Und das wussten die Täter, woher auch immer. Das ist also bis zum heutigen Tage eigentlich nicht bekannt. Und vielleicht gehen wir noch mal kurz um die Ecke.
Wissen Sie, ob es diesen Raum tatsächlich noch gibt, theoretisch?
Nein, der Raum nicht. Ich denke, es könnte höchstens in dem Fundamentbereich, könnte man noch Spuren sehen von diesem schweren Tresor. Da hat allein die Tür, eine große runde Tresor, 14 Tonnen gewogen. Ja?
14 Tonnen?
Und 14 Tonnen, das ist enorm. Ja? Und der Weg der Täter, um das mal schon einzuflächen, begann im Nebenhaus. Heute auch ein neues Gebäude, also wir sehen hier gleich den nächsten Eingang. Und zwar die Täter kamen mit Nachschlüsseln auf den Hof des Hauses, dann wieder mit Nachschlüsseln oder Dietrich, dann in den Keller des Hauses und mussten über einen Gang und dann kamen sie wieder im Hof an und vom Hof überkletterten sie die Mauer zu diesem Haus und gelangten wieder mit Nachschlüsseln in den Keller. Soweit alles ganz einfach, das hätten wir auch noch hinbekommen. Ja?
Ich finde es schon schön, dass wir jetzt schon spontan so eine Bande gebildet haben.
Hier ist es ja auch schon gleich ein bisschen ruhiger. Ja, also woher die Täter das wussten, dass dieser Tresor von innen total abgeschirmt ist, das kann nur Insiderwissen gewesen sein, also da müssen sie schon einen Tipp bekommen haben. Also die Täter, wie gesagt, im Keller angelangt, sie wussten auch von Anfang an, sie werden hier sehr lange arbeiten. Das heißt also ungefähr bis zu einem Vierteljahr, nachher war es dann auch wirklich ein Vierteljahr und der Weg war wirklich hart. Indem sie im Keller waren, mussten sie mehrere, genau 7 Mauerdurchbrüche stemmen und das kriegt auch jeder hin. Aber das Schwierige war, man musste, wenn die Feierabend machten, die haben jede Nacht und jedes Wochenende gearbeitet. Und wenn Feierabend war, mussten sie natürlich den Tatort absolut sauber hinterlassen. Und wenn jetzt dann Löcher in den Wänden sind, durch die man dann auch noch durchkrauchen kann, dann würde das sofort auffallen. Das heißt, die Täter, und das war also wirklich ein großes Geschick, haben also mit Holzplatten und darauf Farbe und Gips angerieben und das so wieder den Kellerwänden angepasst, dass man es wirklich nicht sehen konnte. Und zum Schluss noch ein ganz einfacher Trick. Sie hatten eigentlich in den Kellergängen alle Glühbirnen rausgedreht und durch schwächere ersetzt. Dadurch wurde das Licht also dann wirklich so etwas diffuser und so war das dann einfacher. Dann stemmten sie sich ungefähr hier an der Stelle im Keller, stemmten sie sich in einen waagerecht verlaufenden Luftschacht. Denn dieses Gebäude war ursprünglich sehr modern. Man hatte so etwas Ähnliches wie eine Klimaanlage, allerdings nicht auf dem Niveau wie heute, sondern es wurden von der Gartenseite wurde über Ventilatoren Luft angesaugt. Und dann gab es einen waagerecht verlaufenden Luftschacht und von dem gingen Stränge nach oben in die einzelnen Büroetagen. Und die pusteten eigentlich nichts weiter als frische Luft aus dem Garten, pusteten die dann nach oben. Und dieser Luftschacht, der waagerecht verlief, hatte so einen Querschnitt von ungefähr 60 mal 70 Zentimeter, also nicht sehr groß. Und in den stemmten sie sich nun hinein und krochen in diesem Luftschacht ungefähr, ja, wie viel wird das sein? Ich schätze mal, das sind rund 200 Meter in dieser Richtung. Also wenn wir an dem Gebäude entlang gucken, kurz vor Ende des Gebäudes, stemmten sie sich nun wieder aus dem Luftschacht heraus und gleichzeitig durch die Grundmauern des Hauses und landen im Prinzip unter uns, unter dem Trottoir hier vor dem Gebäude. Und dann begann eigentlich der eigentlich harte Weg. Das bedeutete, sie mussten einen Tunnel graben, der natürlich hier wieder zurückführte bis zur Ecke, wo der Kassenraum der Bank eben halt sich befand und darunter der Tresor.
Jetzt haben wir uns ja schon ganz schön tief reingegraben, wie man an der Kai-Pflaume-Moderationsakademie vielleicht überleiten würde in diesem Fall. Aber dieser Ausschnitt zeigt ja eigentlich schon, dass es jetzt nicht nur irgendwie ein schnöder Bankeinbruch war, sondern tatsächlich ein Riesencoup mit logistischem Monsteraufwand. Und natürlich stellt sich da erstmal die Frage, wer macht sowas eigentlich? Und wer waren diese SAS-Brüder? Ich sage immer die SAS-Brüder Erich und Franz heißen sie.
Sei ehrlich, wir beide wollen eigentlich immer Hans und Franz sagen, ja. Weil, sag es.
Weil wir verdorbene Trash-Opfer sind und Hans und Franz heißen natürlich
die Brüste von Heidi Klum.
Es ist so. Und das ist leider eingemeißelt für immer im Kopf. Aber ja. Nein, vielleicht, Erich und Franz.
Vielleicht ist es nach dem Podcast ganz anders und dann haben wir was am deutschen Volk geleistet.
Wenn nur das von uns bleibt, naja, wäre es ja schon schön. Ja, die SAS-Brüder stammen aus, wie soll man sagen, bescheidenen Familienverhältnissen. Franz wurde 1904 geboren, Erich 1906.
Dazu habe ich knallhart recherchiert übrigens. Das würde dich jetzt überraschen.
Schocker, ja. So nicht, waren die so nicht abgesprochen.
Ich habe recherchiert, wie beliebt die Namen der beiden waren.
Ach Gott,
zu ihrem Geburtstag. Findest du es gut oder doof?
Gut, das ist so eine erstaunliche Streberarbeit. Ja,
ja. Sieht man auch gar nicht ähnlich. Aber ich habe es getan. Franz lag 1904 in seinem Geburtsjahr auf Platz 18 der beliebtesten Vornamen Deutschlands. Plätze 1 bis 3, Wilhelm, Walter und Hans. Franz. Auf Platz 18. Erich, 1906, lag auf Platz 10, ist also der beliebtere Name gewesen.
Also so quasi der heutige Finn.
Der heutige Finn. Plätze 1 bis 3 damals, Walter, Hans und Karl. Und ich habe auch deinen Vornamen recherchiert.
Ja, ich staune.
In deinem Geburtsjahr, was ich nicht verrate natürlich, lässt sich auch wirklich super schwer googeln. In deinem Geburtsjahr lag der Name Anja auf Platz 7 der beliebtesten Vornamen in Deutschland. Plätze 1 bis 3, Nicole, Sandra und Stefanie. Mein Name bei meinem Geburt unter ferner Liefen gab es quasi nicht, aber interessante Entwicklung, unsere Namen gleichen sich an, mittlerweile fast gleich auf.
Ich bin ein bisschen fassungslos.
Ja, das ist in Ordnung.
Ich lasse es mal.
Lassen wir das doch einfach so stehen.
Ja, ich lasse es mal sacken. Franz und Erich wohnten in Moabit in der Birkenstraße 57 im 4. Stock. Seitenflügel und zwar in einer sehr kleinen Wohnung, die nur aus Stube und Küche bestand, was ein bisschen beengt ist, weil sie wohnten mit Mutter, Vater, dem jüngeren Bruder Hans und zeitweilig auch noch dem Bruder Max in dieser Konstellation. Also teilweise auf der Klappcouch, in der Küche auf der Eckbank wurde da geschlafen. Der Vater war ein polnischer Schneider und die Mutter arbeitete als Wäscherin im Krankenhaus. Und um das Ganze noch pikanter zu machen, die Wohnverhältnisse, die Eltern waren, während sie da also zu fünft in diesen Verhältnissen hausten, eigentlich schon getrennt. Die Mutter hatte mehrfach irgendwie versucht, die Scheidung einzureichen, hatte aber keinen Armenattest bekommen.
Was also, ist das?
Ich glaube, das ist so die, ich hätte jetzt gedacht, dass das sowas wie die anwaltliche Genehmigung ist, um quasi das vor, um das gerichtlich durchführen zu lassen. Also insgesamt eher unerfreulich oder wie das städtische Jugendamt es formulierte, ungünstige häusliche Verhältnisse.
Die galten allerdings, das habe ich auch recherchiert, in Moabit zu der Zeit eher allgemein. Ja, du schüttelst mit dem Kopf, lass mich doch auch mal vorbereitet sein. Ich sage dir jetzt, wie viele Leute heute in Moabit wohnen, in Berlin-Moabit. Und zwar gut 80.000 Menschen. Und du darfst jetzt mal raten, wie viele.
Nein, Schätzfragen ist immer.
Ja. Okay, du hast recht, Anja, ja, es waren 190.000 Menschen.
Ach,
also heute 80.000 Menschen auf der gleichen Fläche, damals 190.000 Menschen. Das erklärt, dass viele so wohnten wie die Familie Sass, eng gefercht auf wenigen Quadratmetern.
Umso erstaunlicher ist es, dass die glaubhaft Vorgaben in den polizeilichen Ermittlungen, die da angestellt wurden, in den ganzen Verhören, konnten die wirklich alle glaubhaft vermitteln, dass sie, obwohl sie quasi aufeinander saßen die ganze Zeit, nichts voneinander wussten.
So ja, wirklich. Aber das ist das Geheimnis einer guten Familie, einfach pure Ignoranz. Oder?
Ja, aber das ist schon hier Masterclass.
Masche.
Ja, vielleicht auch Masche, aber also der Vater hat beim Verhör zum Beispiel zu Protokoll gegeben, was meine beiden Söhne Franz und Erich treiben, weiß ich nicht. Ich kümmere mich auch nicht darum. Ich kann auch keine Angaben darüber machen, ob die Jungens feste Arbeit haben.
Klingt wie mein Vater.
Ja. Und er wusste dann auch nicht, wo der Sohn Max zeitweilig abgeblieben war und gab auch an, nicht sein genaues Alter zu kennen. Es gab noch einen unehelichen Sohn namens Paul, der aber schon frühzeitig in eine Pflegefamilie abgegeben worden war und ein absolut familienuntypisch redliches Leben geführt hat als Chauffeur, Hausdiener Und auch der jüngste Bruder Hans blieb auf dem geraden Pfad. Erich und Franz haben schon mit 12 Jahren so erste kleinere Kellereinbrüche angestellt und im Kaufhaus Sachen geklaut, waren auch öfters mal im Jugendgefängnis. So ein bisschen Kleckerkram. Und irgendwann scheint es so, als dachten sie, jetzt reicht's hier mit dem Pillepalle, jetzt machen wir mal so ein richtig großes Ding. Und das fand ich gleich irgendwie total sympathisch und erstaunlich an ihnen, dass sie wirklich in so kleinen Winzverhältnissen gewohnt haben, aber trotzdem die großen Träume hatten und immer mal nach Paris wollten. Und sich das zu bewahren, ist ja eigentlich mega sympathisch, finde ich.
Ja.
Eine schöne Wendung war dann, dass das Jugendamt, um quasi die kriminellen Bürschchen zu maßregeln und vielleicht von einem bürgerlichen Leben zu überzeugen, das Jugendamt hat dann Erich eine Schlosserlehre vermittelt, was so im Nachhinein natürlich schwerst ironisch ist und so ein bisschen slapstickartig fast ist. Und der Meister hat dann aber frühzeitig die Lehre wieder abgebrochen und gesagt, der Junge hätte gar kein Talent. Das war dann auch eher eine Fehleinschätzung.
Was ich ganz interessant finde, ist, auch das habe ich in einer Studie gelesen irgendwo, und zwar das Verhältnis von jugendlichen Intensivstraftätern und dann späteren Erwachsenenstraftätern. Hätte ich nicht gedacht, dass es so ist, dass Jugendliche am kriminellsten sind im Vergleich zu ihrem ganzen gesamten Leben. Kurzum, ich erkläre es nochmal ein bisschen besser. 6% aller 14- bis 15-Jährigen sind intensive Straftäter.
6%?
6%. Und ab 20 sind es nur noch 1,5%. Das heißt, wer dann dabei bleibt, der meint wirklich Business. Und die Brüder dann dementsprechend auch, weil sie aber offensichtlich auch einfach keinen anderen Weg raus sahen aus diesen beengten Verhältnissen von Moabit, vollgepfropft in armen Verhältnissen.
Gleichzeitig muss man sagen, waren sie technisch total versiert, obwohl man ja eigentlich denken würde, die hatten jetzt auch nicht unbedingt die Ressourcen, um sozusagen, wir sind so state-of-the-art-mäßig werkzeugtechnisch ausgerüstet. Denn ihre Einbrüche verübten sie mit einem Schneidbrenner. Und das war so ein bisschen ein Game-Changer im Einbruchsbusiness, weil vorher hatte man eben mit Hammer und Meißel ganz oldschool, händisch quasi solche Einbrüche durchgeführt, die sogenannte kalte Methode. Und gefällt mir sehr gut als Fachbegriff. Und ich mag auch ganz gern, dass angeblich in Einbrecherkreisen die Sass-Brüder dann als warme Brüder bezeichnet wurden, weil sie eben mittels Schneidbrenner da zugange waren. Und führend in der Schneidbrennerbranche, das war damals wirklich eine ziemlich neue Technologie, war die Firma Fernholz in Tiergarten. Und ich meine, ist klar, ne, wenn man jetzt vorhat, einen Einbruch durchzuführen mit einem Schneidbrenner und braucht einen Schneidbrenner, was macht man? Man spaziert in den Laden und sagt, zeigen Sie mir doch mal, wie dieser Schneidbrenner funktioniert. Und ich finde es relativ erstaunlich, dass sie die Chuzpe hatten, genau das zu machen und da sich noch eine kleine Demo erst haben geben lassen. Und immerhin aber dann so schlau waren, so zu tun, als würden sie diesen Schneidbrenner im Auftrag eines Schlossermeisterbetriebs kaufen. Den Namen hatten sie erfunden natürlich und die Adresse.
Wie lautete der Name?
Schumann. Und das war tatsächlich einer der wenigen Fehler der ansonsten wirklich sehr sorgfältigen Sass-Brüder, weil der Name Schumann, den hatten sie schon häufiger interfamiliär als Decknamen für diverse kleine Verbrechen benutzt.
Ich muss aber auch sagen, das ist ja wahnsinnig schwierig, Namen oder Titel zu finden. Jetzt stell dir mal vor, du würdest überlegen, dir einen Deckmann zu suchen, weil du musst. Ist jetzt egal, warum, Anja?
Weil ich weg muss. Ja.
Weg muss. Es muss ja irgendeiner sein, den man nach außen hin als plausibel erachtet, der nicht zu gewöhnlich ist, nicht zu auffällig. Findest du Schumann eine gute Wahl? Was wäre deine Wahl gewesen?
Ich finde Schumann eine gute Wahl, weil ich würde, glaube ich, fatalerweise so ein bisschen zu Flamboyanz neigen.
Du würdest ja völlig übertreiben und irgendwas was französisch so angehaucht.
Ja, Jacqueline von Protz. So ein Cluedo-Name würde ich wahrscheinlich irgendwie nehmen.
Ich hätte gedacht, bei dir ist auf jeden Fall ein Akzent irgendwo dabei.
Ja. 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 Und du so?
Ich würde halt eher so aufs Russische gehen.
Ja. Auch
übertrieben.
Auch schlecht.
Insofern Schumann eigentlich gar nicht so
Schumann
schlecht.
Schumann ist was Solides.
Aber in der übertriebenen Schreibweise mit einem H dazwischen, was ich keck finde.
Ja, das sollte den Brüdern zum Verhängnis werden. Sie waren auch nicht so mega überzeugend, glaube ich, in dieser Darstellung, weil der Mechaniker, der ihnen das Gerät vorgeführt hat, schöpfte so ein bisschen Verdacht, weil es wohl auch so war, der eine ließ sich das so interessiert zeigen und der andere stierte immer durch die Gegend und guckte, ob sie jemand beobachtet. Und deswegen hat er vor der Auslieferung, hat dieser Schneidbrennerverkäufer noch die Nummer 409 in das Gerät eingehämmert, um das so zu kennzeichnen. Und weil er dachte, wer weiß, wo das vielleicht mal gefunden wird. Und er rief auch die Polizei und sagte, da waren zwei komische, verdächtige Vögel da. Die legten sich dann auch auf die Lauer. Als die Sassens ein paar Tage später nochmal zurückkamen, um Zubehör zu kaufen, wurden sie direkt mal einkassiert von der Polizei und mitgenommen. Weil inzwischen hatte die Polizei auch ermittelt, dass es diesen vermeintlichen Schlosserbetrieb gar nicht gibt. Und in der Verbrecherkartei hatten sie den Namen Schumann entdeckt, den eben der Bruder Max schon mal bei ein paar Betrügereien verbraucht hatte. So gerieten die Brüder erstmals ins Visier der Polizei und hatten sie quasi immer so ein bisschen auf dem Kieker, konnten ihnen aber natürlich jetzt nichts nachweisen, weil es ist nicht wirklich verboten, Schlossereibetriebe zu erfinden.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Ich finde, das ist ein guter Zeitpunkt, um knallhart einzuschieben, was ich noch recherchiert habe, denn ich habe nicht nur recherchiert, wie beliebt die Namen waren, sondern auch die Geburtshoroskope. Und jetzt halte ich fest.
Wissenschaft wird großgeschrieben bei uns. Das ist klar.
Halte ich fest.
Ich bin auf alles gefasst.
Bei Franz steht, Sie haben einen starken Wunsch, friedlich und in herkömmlicher Weise zu leben. Sie sind eine fleißige Person mit großem Organisationstalent. Sie können große langfristige Projekte übernehmen, Projekte, die strategische Planung und besondere Aufmerksamkeit auf Details erfordern. Für Sie geeignet wäre eine Arbeit mit Beziehung zu Gesundheit, Fitness oder Ernährung.
Ja, im Prinzip.
Im Prinzip ist es das. Und bei Erich steht nämlich, neue Ideen, kühne Pläne und geheimnisvolle Träume machen Sie begeistert. Sie wechseln wahrscheinlich ziemlich oft die Arbeit. Entweder, weil es schwierig für Sie ist,
den Arbeitsplatz zumindest,
Befehlen zu gehorchen oder weil Sie nicht die Freiheit haben, die Sie brauchen. Wenn möglich, ist es besser, dass Sie eine Arbeit haben, in der Sie verantwortlich sind. Sie arbeiten hart und Sie lernen schnell.
Ich verneige mich vor dieser Recherchearbeit. Ja, passt ja eigentlich alles
eben,
gut, ne?
Es passt nämlich erstaunlich gut.
Es war eigentlich Vorhersehung, ne? Vorsehung.
Ich habe auch dein Horoskop gegoogelt.
Ach, aber ja.
Das tut ja nichts zur Sache.
Aber würdest du eher sagen...
Trifft es.
Ja. Wir sprechen uns
nach. Wir sprechen uns nach.
Was ich toll fand, war, also das zeigte sich schon jetzt bei ihrem ersten einkassiert werden von der Polizei, dass sie eine ziemlich gute Taktik hatten, wie sie sich dann verhalten. Nämlich einfach verstockt sein. Was ja oft
ist das
hilft.
Dein Tipp? Ja, wollte gerade fragen.
Das ist mein genereller Lebenstipp. Ja. Und sie verweigerten also immer die Aussage, sagten, ja, wissen wir nichts, kennen wir nichts, weiß ich nicht. Und gaben sich quasi gar nicht mit zu Polizeibeamten ab, sondern verlangten immer sofort dem Richter vorgeführt zu werden, der sie dann, also dem Untersuchungsrichter, der sie natürlich dann entlassen musste, weil es gab ja nichts, an dem man sie irgendwie hätte aufhängen können. Und das zieht sich so durch die Geschichte eigentlich. Schön finde ich auch, dass die Sass-Brüder sich nicht selbst überschätzt haben und dachten, jetzt brechen wir sofort in die supergroße Bank ein, sondern erstmal mit so einer Übungsbank sozusagen angefangen haben. Ihr erster Einbruchsversuch war die Depositenkasse der Deutschen Bank und entdeckt wurden die Spuren am 28. März 1927. Das war natürlich auch eine Station unserer Stadtführung.
Der Tatort, wir sind hier in der Straße Altmorbid, Ecke Werftstraße, der erste Tatort der beiden Brüder Franz und Erich Sass. Der Tatort ist genau vorne an der Ecke. Dort war eine Filiale der Deutschen Bank, eine relativ kleine Filiale, untergebracht. Für die Premiere der beiden, also genau das Richtige zum Üben, auch nicht allzu weit von der elterlichen Wohnung entfernt. Und sie begannen hier schon, ähnlich wie später dann bei dem großen Tatort am Wittenbergplatz, am Nachbarhaus. Also hier durch, mit Nachschlüsseln rein, auf den Hof, über die Mauer. Ja, und dann in den Keller des Hauses. Und hier war es natürlich viel, viel einfacher, dann für sie zum Tresorraum zu kommen. Dazu muss man sagen, dieser Einbruch hat nicht geklappt. Und zwar, sie hatten sich ja vorher, das muss man ja, sie waren ja nun die Ersten, die also dann in Berlin eigentlich so ein Gerät hatten, so ein Schweißgerät mit Schneidbrenner. Erfahrung hatten sie allerdings keine. Und das mussten sie erlernen. Und sie kauften sich einen alten Tresor auf einem Schrottplatz, stellten den im Keller des elterlichen Hauses, hinter diesem Wohnhaus gab es noch eine Remise, dort im Keller stellten sie den Tresor ab und immer am Wochenende übten sie dann auch ungefähr wahrscheinlich 2, 2,5 Monate, übten sie dann das Aufschweißen des Tresors. Dann hatten sie sich den Ort ausgesucht, dass sie hier zuschlagen wollten. Ja, und dann kamen sie hier an, klappte alles, sie kommen im Tresorraum auch gut an, aber sie hatten eben halt, sagen wir mal, doch noch nicht die Erfahrung und es zeigte sich dann bald, dieser Tresorraum war sehr klein. Er hatte logischerweise keine Fenster, das wäre für den Einbruch zu offen. Und ja, und auch keine Belüftungsanlage. Wenn man hier also doch noch etwas ungeübt schweißt, dann entwickeln sich also Dämpfe und Gerüche, dass einem dann wirklich schlecht wird. Und man muss hier lange schweißen. Und das Zweite war, sie hatten den Sauerstoffbedarf der Sauerstoffflasche nicht richtig eingeschätzt. Die Flasche war leer, bevor der Tresor offen war. Und dann, wie gesagt, noch viel schlimmer. Und damit hatten sie überhaupt nicht gerechnet, dass die Luft dann so schlecht wurde, dass dann Tatortspuren zeigten. Sie mussten sich mehrfach am Tatort übergeben im Tresorkeller, bevor sie dann nur mit ihrem Werkzeug wieder abziehen mussten. Ja. Und ja, der nächste Versuch war, ließ dann so gute zwei Monate auf sich warten. Und dann versuchten sie das nochmal in einer Bankfiliale der Berliner Commerzbank am Saviniplatz. Dort ist heute ein Schuhgeschäft drin. Dort waren sie schon, ebenfalls schon im Tresorraum angekommen, schweißten in der Nacht. Aber dann passierte etwas, was mehrfach passiert ist, was man auch nicht einschätzen kann. Dann gab es in dem Haus einen älteren Herrn, der einen Hund hatte. Der musste nachts noch mal raus. Und im Treppenhaus.
Das können wir nicht hier aufmachen?
Leider nicht.
Können Sie uns aufmachen? Ja.
Wir folgen unauffällig. Ja.
Der Hund musste raus.
Genau, der Hund musste raus. Der Mann riecht also Brandgeruch im Treppenhaus und denkt natürlich, das Haus brennt. Rief sofort die Feuerwehr, die kam dann innerhalb von 10 Minuten. Und in der Zeit mussten sie dann flüchten. Der Tresor war fast offen, aber wie gesagt, nur fast. War also wieder ein fruchtloser Einbruch. Und dann der nächste Bruch war dann schon der am Wittenbergplatz.
Aber ich finde es auch toll, so die Idee, dass es wirklich so Learning by Doing ja dann war. Ne? Dass sie gleich schon so realistisch eingeschätzt haben, wir nehmen uns vielleicht was vor, was jetzt nicht so die ganz große Nummer ist hier an der Ecke, sondern so gucken wir mal, wie weit wir so sind mit unseren Schweißübungen. Ne?
Genau, die waren also wirklich nicht welche, die sich überschätzen.
Was ich noch eben erzählen wollte, du hast es gesagt in dem Einspieler gerade eben, Learning by Doing bei den Brüdern, das ist ja wirklich beeindruckend und zieht sich wie so ein roter Faden durch ihre Verbrecherkarriere. Und dass das gar nicht immer so einfach ist, will ich hier nochmal herausstellen, denn Schweißen an sich ist schon mal kacke schwer, ganz ehrlich, das soll ich Kacke nicht sagen?
Nee, ich staune nicht.
Ist wirklich schwer. Und das Gerät, was sie dann hatten, von der Firma Fernholz, dazu habe ich was gefunden. Und zwar im Standardwerk Brennschneiden von Hans A. Horn. Der schreibt:
Du bist nicht der Ilja, den ich kenne. Was ist hier los? In meiner kleinen Schweißhandbibliothek habe ich gefunden. Ja, mach nur.
Hast du Brennschneiden nicht zu Hause?
Mach, sag.
Da heißt es über das Gerät der Firma Fernholz, die etwas umständliche Inbetriebssetzung des Geräts, das saubere Schnittflächen herstellt, ist wohl der Hauptgrund, weshalb es nur selten Verwendung findet. Das heißt, wir haben hier zwei ungelernte Kleinkriminelle aus Moabit, die nichts gelernt haben, eine abgebrochene Schlosserausbildung, die dann noch ein schwierig zu handelndes Gerät irgendwie haben und trotzdem kriegen die es hin. Das ist schon mal auf jeden Fall, muss man sagen, Chapeauchen.
Rokoko-Abläuschen. Ja. Oh, das zahle ich dir alles heim.
Was denn?
Das zahle ich dir alles
heim. Was zahlst du? Was ist denn passiert? Rokokürchen. Was ist denn los? Was zahlst du mir heim?
Du bist ein alter Streber.
Was denn?
Wie du hier die Dinger raus hast. Naja.
Ich kann dir übrigens auch noch sagen, dass die Firma Fernholzapparate Flüssiggas, die gab es noch eine ganze Weile, sind dann umgezogen nach Charlottenburg. Ich höre auf, okay.
Was ich ja toll finde, ist, wie wir uns so mit der Müllabfuhr illegalerweise mit in diesen Hinterhof geschmuggelt haben. Es war fast ein bisschen, auch ein bisschen illegal, so ein bisschen. Und dort hat uns dann der Herr Steinmann ganz genau erzählt, wie dieser erste Übungseinbruch vonstatten gegangen ist.
Damals war hier eine Mauer und links, da ist der Eingang zum Keller. Ja, das ist ja schon das Nachbarhaus. Und dort im Keller quasi kurzer Weg und schon war man eigentlich im Tresorraum. Ja? Also das war relativ einfach im Verhältnis zu dem anderen. Ne?
Also mich fasziniert diese Evolution zum Super-Coup, den die Brüder da so mitgemacht haben. Also man könnte ja, wenn man in schlimmen Berliner Verhältnissen denkt, sagen, wenn sie jetzt so ein Start-up wären, dann haben sie echt gut skaliert.
Du musst mir das Wort skalieren übrigens mal erklären. Ich kenne das immer nur von diesen ganzen Motivationsgurus auf YouTube und auch vom Kollege und seiner Alpha-Offensive. Mhm. Da wird andauernd skaliert und ich denke mir so, ja, ich würde ja gern, aber was ist das?
Es ist im Prinzip so ein bisschen wie groß, also wenn du ein Bild groß ziehst auf dem iPhone mit zwei Fingern. Wenn du einfach was mit einem Kleinen anfängst und das dann immer im Verhältnis immer größer aufbläst,
ja,
quasi.
Das ist skaliert.
Das habe ich dir jetzt mit all meinem Wirtschaftsfachwissen.
You did well.
Zitierfähig so erklärt.
Ich muss wirklich sagen, im Rückblick wirkt es ja so ein bisschen so, als hätten sie ein Handbuch befolgt. How to Super-Coup.
Ja.
Das klingt doof. How to großer Bruch, sagen wir einfach mal. Fang klein an, lern die Skills, informier dich, üben und dann irgendwann Schlag zu.
Ja, eigentlich könnte man sie so ein bisschen als Lehrbeispiel nehmen, wenn es jetzt, also du hast bestimmt auch recherchiert im großen Lehrbuch für Kleinkriminelle oder sowas, gell?
Ja.
Aber ihr Fall ist, glaube ich, schon sowas, den man studieren könnte, wenn man jetzt plant, Verbrecher zu werden. Und ansonsten, du hast ja gesagt, 70 Stadtführungen hat der Herr Steinmann so zu Spitzenzeiten gehabt. Man fragt sich ja so ein bisschen, sind das alles so True-Crime-Fans, die da mitfahren mit ihm im Büsschen durch Berlin? Oder Tresorhersteller, die so mit wohligem Grusel sich diese Geschichten anhören? Und ich war relativ erstaunt, als er uns dann erzählt hat, wer da wirklich das Gros seiner Führungskunden ausmacht.
Also ich habe wahrscheinlich fast alle Polizeidirektionen des gesamten Bundesgebiets gehabt. Ich habe Gefahren.
Fanboys quasi.
Ja, ich habe Gefahren, die vor einigen Jahren die Innenministerkonferenz, die in Berlin eine Tagung hatten, die hier im Terrorabwehrzentrum ein Treffen hatten. Und da war ich geschartert worden, musste mich noch überprüfen lassen. Dann sind wir mit einem Polizeibus, einem grünen Ding, wo Polizei dran stand, sind wir gefahren. Da waren ja alle Innenminister der Bundesländer. Damals war der Innenminister Schäuble und der war dann dabei. Ja. Und dann sind wir quasi gefahren, vorne ein Begleitfahrzeug der Polizei, hinten eins. Und dann waren teilweise, wo es möglich war, die Ampeln auch ferngeschaltet. Also wenn wir kamen, ich konnte manchmal gar nicht so schnell sprechen, weil mit einem normalen Bus komme ich natürlich gar nicht so schnell durch. Ja? Also wenn es Gruppen sind, ist es zu 70% mit immer Polizei, Polizei, Polizei. Und die wachsen ja immer nach.
Ja. Ja? Und haben die dann auch so ein bisschen, also wir haben ja so ein bisschen Sympathie auch für die Sassens, ne? Kann man ja sagen. Haben die Polizisten dann auch so zumindest so einen gewissen Respekt oder so?
Teilweise schon. Ich habe beispielsweise mal einen Vortrag gehalten im Landeskriminalamt, schon ein paar Jahre her. Und da habe ich historische Kriminalfälle vorgestellt. Und in der Zuschauerschaft waren aktuelle Kommissare und Kommissare im Ruhestand. Und habe unter anderem den Fall Helmke, das war der Bordellkönig Berlins, erzählt. Anschließend brach man mich dann an, gab es auch so ein bisschen Gespräch, ein bisschen was zu trinken. Und dann stellte sich heraus, dass zwei Ruheständler waren bei den Ermittlungen die Hauptpersonen eigentlich. Und die haben mich dann auch gefragt, ja, kennen Sie denn die Tatortfotos von Helmke, diese verbrannte Leiche? Nein, sage ich, da kommt man auf normalem Wege ja nicht daran. Und dann hat man sich meine Adresse geben lassen. Und drei Tage später fand ich dann in meinem Briefkasten ein Umschlag, zwei Fotos drin.
Mit der verbrannten Leiche.
Original Tatortfotos, ja. Also dieses Interesse der Polizei ist wirklich erstaunlich, ja.
Ich mag auch so ein bisschen den Gedanken, dass selbst Polizisten bei aller Professionalität sich nicht so ganz davon freimachen können, manche besonders formvollendete Gangster auch ein bisschen, naja, gut zu finden, zu übertrieben, aber zumindest anzuerkennen, dass es schon eine Leistung ist, die da teilweise so vollbracht wird. Also auch bei den Sassens war die Polizei teilweise da fast voller Bewunderung, könnte man sagen. Es gibt ein ganz tolles Fachblatt, das heißt Kriminalistik. Und dort hat der Herausgeber 1940 über die Sassens geschrieben und hat ihnen Kühnheit und Sachkenntnis attestiert und auch eine ungewöhnliche einseitige Begabung für ein Erkennen architektonisch-räumlicher Zusammenhänge. Klingt ein bisschen wie so ein Arbeitszeugnis. Aber ist ja immerhin, kann man anerkennen, ne?
Kann natürlich aber auch dazu dienen, die eigene Arbeit irgendwie zu erklären, zu rechtfertigen oder zu überhöhen, weil wenn du den Gegenspieler groß machst, machst du dich selber auch groß, ne? Ja. So mache ich es in meinem Privatleben auch immer.
Ja, verstehe ich.
Sag mal, war ein schwieriger Einkauf unter erschwerten Bedingungen, aber ich habe es geschafft.
Ja, ist eine gute Taktik. Aber es ist ja tatsächlich was dran, dass die Sassens wirklich sehr schlau, umsichtig und handwerklich geschickt vorgegangen sind, muss man sagen.
Ja, was ich nach wie vor immer noch erstaunlich finde, wenn man bedenkt, wo sie eben herkommen, aus welchen Verhältnissen. Mhm. Ne? Also das kann ja nicht die Bildung, die sie eh schon hatten, sondern sie haben sich Stück für Stück erarbeitet, sehr preußisch, möchte ich meinen.
Ja, aber ich glaube auch viel aus der eigenen Fantasie geschöpft, weil es gab ja, also sie konnten ja nicht jetzt irgendwie lesen, irgendwelche superschlauen Einbrecher in USA haben das so und so angestellt oder so. Und weil sie waren ja in vielen Sachen, also nicht nur mit dem Schneidbrenner Pioniere, sondern haben auch viele so kleine Kniffe angewandt, wo man sagt, ja, das mussten sie sich selbst ausgedacht haben tatsächlich. Ne? Also nicht jetzt irgendwie schlau Copy-Paste so. Wenn sie zum Beispiel bei ihren umfangreichen Grabe- und Mauerdurchbrechungsaktionen, wenn sie da eben durch Gemäuer durch mussten, haben sie das nicht mit Hammer und Sichel gemacht, wie ich jetzt dilettantisch das vielleicht machen würde, aber natürlich viel zu laut, wenn man das alles nachts macht, sondern die haben mit so einer Fuchsschwanzsäge die Mörtelfugen quasi rausgesägt und dann konnten sie so relativ lautlos die Steine entnehmen. Ist irgendwie eleganter, aber vielleicht auch ein bisschen mühsamer. Und was mir besonders gut gefallen hat, ist, als sie mal in den Tresorraum der Reichsbahndirektion eingebrochen sind, haben sie das versucht über die Abstellkammer, die unter dem Tresorraum lag, und haben dann quasi immer ein Bohrloch an das nächste gesetzt in der Decke, um so ein Deckenquadrat rauszubrechen. Weil man sowas nicht in einer Nacht schafft, hatten sie aus Knete, also so Plastilinzeug, hatten sie in genau der Farbe angemischt von dieser Decke und haben dann die Bohrlöcher quasi immer mit so Knetpfropfen getarnt. Obwohl es eine Abstellkammer ist, in die seit Jahr und Tag keiner mehr reingegangen war.
Ja.
Aber das ist so diese Liebe zum Detail, wo mir persönlich so ein bisschen das Herz aufgeht.
Mir auch ein bisschen, aber ich frage mich immer auch, was hätte man mit dieser Hingabe zur Akribie nicht alles sonst erreichen können? Es ist ein bisschen so, wie wenn in irgendeinem großen Baumarkt oder bei irgendeinem Elektro-Großmarkt immer wieder Sale ist und dann heißt es heute 50% auf alle Toaster. Und dann stellen sich die Leute 3 Stunden in eine Schlange, um 20 Euro weniger für einen Toaster zu bezahlen, wo ich mir denke, ihr hättet jetzt einfach auch 4 Stunden arbeiten gehen können und euch 5 Toaster kaufen können zum normalen Preis.
Du hast überhaupt keinen Sinn für Konsumromantik, muss ich dir sagen.
Ja.
Also ich finde es toll. Also es muss ja auch, es wäre ja langweilig, wenn es nur lieblose, stumpfe Kriminelle gäbe.
Ich finde es auch super. Ich verstehe es noch nicht ganz.
Ja. Ja, oder alleine sowas wie diese Mauerdurchbrüche, die sie gemacht haben sie ja immer getarnt mit so Pappedeckel, auf denen sie so quasi, ich glaube, mit so einer Mischung aus Pappmaché und Farbe das Mauerwerk genau nachgebildet haben, um dann quasi damit das Loch so attrappenmäßig zu verdecken. Also fast so, wo man sagt, die hätten auch, weiß ich nicht, Restaurateure vielleicht werden können oder sowas, ne? Eben. Aber da gab es halt wahrscheinlich auch noch diese Blätter zur Berufskunde, die wir alle hatten. Gab es halt damals nicht. Die wussten vielleicht auch, also vielleicht gab es ja einfach gar nicht so diese Erkenntnis, was da alles noch drin gewesen wäre oder so, ne?
Hat man eigentlich eine Idee darüber, wer von den beiden das Mastermind war? Waren die sich immer einig? Also klar ist, dass sie sich super gut verstanden haben und waren sie eher einhellig in ihrer...
Ach, ich weiß es immer nicht, welcher. Doch, man war, ich verwechsel immer, ich kann nicht sagen, einer war mehr technisch und einer war mehr redegewandt, aber das weiß ich gerade nicht.
Okay.
Ich war Hans und Franz. Ne?
Hans und Franz.
Und was ich auch ganz, also es gibt auch so kleine rührende Details, die mich total freuen, nämlich als sie mal einen neuen Vorrat an Sauerstoffflaschen brauchten, sind sie in so ein Lager eingebrochen, um die zu klauen. Und in dem Lager, haben sie gesehen, gab es so eine Tafel, wo eben immer Eingang und Ausgang so protokolliert wurde mit Kreide. Und dann haben sie wirklich sehr gewissenhaft einfach die 6 Flaschen, die sie mitgenommen haben, quasi als Minus da mit auf die Tafel geschrieben, fiel dann aber schon auf, weil irgendwie ein bisschen doch die Schrift nicht ganz gut nachgemacht war oder so. Aber das ist so eine rührende Redlichkeit in der Unredlichkeit.
Und sehr, sehr preußisch. Ich kann mich nur wiederholen.
Ja.
Sehr preußisch.
Ja, es hat alles seine Ordnung. Und sie waren auch, sie hatten auch so eine, glaube ich, angeborene Bauernschleue oder sowas. Weil wir erinnern uns an diese Nummer 409, die der misstrauische Schneidbrenner-Präsentationsverkäufer da eingehämmert hat. Irgendwann mussten sie tatsächlich mal das Gerät zurücklassen. Und zwar sind sie da auch in eine Bank eingebrochen und dann haben sie eben da rumgeschweißt und dann hat eine Kiste mit Scheckformularen Feuer gefangen. Auch so eine Slapstick-Nummer irgendwie. Und sie mussten da also fliehen und den Schneidbrenner zurücklassen und die Polizei schon Triumph, juhu, und wollen die Nummer kontrollieren. Und da hatten die ganz sorgfältig rausgefeilt. Und da wurden auch Sachverständige ranbezogen, aber sie konnten nie eindeutig, sie konnten glaube ich 4-0 konnten sie nachvollziehen, aber die neuen eben nicht. Und dann hat es wieder nicht gereicht, die Brüder dingfest zu machen. Was ich an den Sassons als alte Einsamkeitsverfechterin auch noch super finde, ist, dass sie so zwar als Brüder natürlich schon mal zu zweit, aber ansonsten relativ isoliert von den anderen Berliner Kriminellen und Gangstern operiert haben.
Weil?
Weil das eigentlich in den 20er Jahren, als sie zugange waren, nicht üblich war.
Die goldenen 20er. Was haben die Kriminellen da besser gemacht als unsere Gauner heute?
Networking.
Also sie haben skaliert und dann Networking, ja, es war alles schon da.
Es war alles schon da, es kommt alles immer wieder.
Ja.
Es ist tatsächlich ein Sonderfall eigentlich für die Zeit gewesen, dass die so alleine operiert haben oder so als Brothers in Crime, wie man romantisch sagen könnte. Denn eigentlich waren die Kriminelle eher so rudelmäßig organisiert. Wir haben dazu mit Regina Styriko gesprochen, eine Autorin, die sich viel mit der damaligen Zeit befasst hat und dazu einige Bücher geschrieben hat. Unter anderem eins mit dem schönen Namen Pistolen, Franz und Muskel Adolf, Ringvereine und organisiertes Verbrechen in Berlin. Und sie erklärt uns mal, wie das damals so vonstatten ging.
Ja, gerade auf dem Gebiet der Einbrüche waren es die Ringvereine, die das kriminelle Leben bestimmten. Also Ringvereine, die haben nichts mit Ringen oder mit Sport zu tun. Das sind Vereinigungen von ehemaligen Strafgefangenen, die sich eigentlich dazu zusammengeschlossen haben, ja, um wieder ins normale Leben zurückzukommen. Und sie hatten ihre Versammlung. Heute sagt man, das war typisch deutsch, sie haben einen Verein gegründet. Richtig, mit Vereinssitzung, mit Vereinswimpel und mit ziemlich strengen Statuten sogar. Hunde und Frauen waren verboten. Und ja, in ihren Reihen sollen Verbrechen geplant worden sein. Ganz so war es nicht. Ja, na klar, hat man innerhalb der Ringvereine schon mal Einbrüche geplant, aber auch nur in kleinen Gruppen. Also man kann sich das jetzt nicht so vorstellen, dass jetzt der Ringverein-Vorsitzende mit all seinen Jungs große Coups vorbereitet hat.
Ich liebe natürlich alles daran, ne? Bis auf die Sache mit den Frauen und den Hunden.
Ja, ja, das trifft dich hart.
Es trifft mich doppelt und dreifach.
Doppelt und dreifach.
Aber ich finde dieses Konstrukt sowas von absurd und toll mit diesen Vereinen. Und also ich liebe, dass diese Vereine auch vollkommen treuherzige Namen hatten, wie Alpengrün, Immertreu, Bergadler. Und noch mehr mag ich natürlich diese Namen, die die Verbrecher sich da gegeben haben, ne? Muskel Adolf, Mollen Albert, Palisaden Ede. Das ist sowas.
Das ist aber auch so ein Berliner Ding. Das gibt es immer noch heute in so Eckkneipen, wenn du es lange genug schaffst, hinzugehen und erkannt zu werden auch. Einfach durchhalten ist ja das Credo. Dann kommst du irgendwann auf so eine Ehrentafel in der Karte. Das gibt in der Yorkstraße zum Beispiel eine Kneipe. Da müsst ihr jetzt, die ihr zuhört, selber rausfinden, wie die heißt. Das ist eine kleine Aufgabe für euch daheim.
Recherche.
Und da gibt es eine ewig lange Tafel.
In der Karte.
In der Karte mit den Namen der Stammgäste. Und da gibt es dann so Piano-Peter oder Mollen-Klaus.
Ist aber keine Kriminellen. Das sind normale Gäste.
Das sind die Gäste und das, was sie am ehesten auszeichnet.
Ah, ja.
Ich habe zum Beispiel, auch eine Stammkneipe im Prenzlauer Berg. Auch das könnt ihr recherchieren.
Es ist relativ leicht zu ergoogeln. Benisch saufen. Wo? Fragezeichen.
Ja, und da wollte ich immer auch irgendwann mal einen Eingang finden und ich wollte immer Stripper-Ilja sein. Weil lange Zeit, nachdem das nicht geklappt hatte, dass die Freunde mir Geld geben dafür, dass sie meine Freunde sind, hatte ich gedacht, was kann ich machen? Und dann habe ich mir überlegt, ich könnte trauriger Stripper werden. Weil ich habe nicht den Körper für einen richtigen Stripper, aber ich könnte so ein pädagogisch wertvoller Stripper werden, der sich auszieht.
Und ungebeten oder schon auf Aufforderung.
Schon auch auf Aufforderung hin, der sich aber dann auszieht. Der ist so ein bisschen mit so einer Whiskyflasche, sehe ein bisschen runtergekommen aus, also so wie ich halt bin. Und dann denken sich die Frauen, oh Gott, ist das traurig, rennen nach Hause zu ihren Männern und sagen, ich liebe dich.
Ja, okay, aber Erwerbsmodell schwierig, ne?
Oder naja, ich werde halt vom Veranstalter schon noch bezahlt.
Ne? Das dafür, dass du die Leute vertreibst, dass du die Leute aus dem Lokal raustrippst.
Ja, siehst du. Irgendwie war das nicht durchdacht, aber jedenfalls, ich wollte dann immer als trauriger, als Stripper Ilja da Eingang finden. Hat auch nicht geklappt. Was wäre denn entweder Krimineller dein Name oder das, was dich am ehesten beschreibt?
Also als Kriminelle wäre ich, glaube ich, heimtückisch.
Auch die heimtückige Anja.
Nein, das ist nee, und zwar, was liegt dann bei heimtückischen, also natürlich würde ich jetzt nicht so Einbrüche machen, sondern Mord. Die Liste ist lang. Ich sage nicht zu viel, die Liste ist lang. Und,
auch das kann man googeln.
Oh ja. Und ich würde mich nennen, natürlich, also würde ich Giftmorde durchführen und würde mich nennen Arsen Anja.
Arsen.
Und du?
Ich würde niemals umbringen können, niemanden.
Nein, du musst ja nicht.
Was?
Aber du als Verbrecher, meine ich jetzt.
Ich als Verbrecher. Oh Gott. Da muss ich kurz überlegen, wir müssen mal kurz, weil ich als Verbrecher. Hätte ich mir vorher Gedanken machen sollen. Da hätte ich mir vorher Gedanken machen sollen. Ich weiß es. Ich würde mir natürlich einen Künstlernamen geben, Uwe. Und dann wird halt nie was klappen und dann wäre ich der unglückliche Uwe.
Du hast so ein bisschen mit der Melodramatik, gell?
Ich bin halber Russe.
Ja. Russen-Ilja wäre zu einfach, ne?
Das ist zu einfach.
Ja, ist zu einfach. Das sehe ich ein. Zurück zu den Ringvereinen vielleicht.
Ja.
Ich mag total die Idee, dass es eigentlich ja zur Resozialisierung gedacht war. Und was könnte da besser helfen, wenn man sehr viele Ex-Kriminelle zusammensteckt in einem Verein, um quasi sicherzustellen, dass sie unter gar keinen Umständen nochmal auf blöde Gedanken kommen.
Ja, aber sie sind doch auch, korrigiere mich, wenn das falsch ist, aber wenn sie was vorhatten, sind sie ausgetreten, oder?
Ja, ich glaube.
Also es war schon ein redlicher Verein. Das, im Prinzip gibt es ja das Modell auch heute noch. Heute sind es halt irgendwelche Motorradgangs oder Clans aus Neukölln oder weiß ich nicht wo. Nur, dass die nicht mehr austreten, wenn sie was ein krummes Ding drehen wollen, sondern halt sagen, gibst mir Alibi.
Ja, ich mag, also ich weiß nicht, ob das romantische Verklärung war oder ob das tatsächlich quasi bürokratisch so geregelt war, wenn ich jetzt dann doch vorhabe, irgendwie eine Straftat zu begehen, dass ich bin nicht kurz ausgetreten und dann 3 Tage später wieder eingetreten. Ich meine, niemand schöpft Verdacht, ist klar. Ich glaube halt, dass vor allen Dingen die Versuchung ziemlich groß war, dass wenn man die ganze Zeit so mit den Kollegen unterwegs ist, dass man da doch nochmal was anstellt.
Ja, es waren ja auch Spezialisten dabei, die schon immer Einbrüche gemacht hatten, das sie eben gut konnten. Das Problem war natürlich auch, Arbeitslosigkeit war groß. Es war schwer, einen Job zu finden, für Strafgefangene kaum. Die Ringvereine haben sich natürlich auch darum gekümmert, dass ehemalige Strafgefangene wieder in Lohn und Brot kamen, nämlich in ihren Vereinslokalen, also als Tellerwäscher oder vielleicht Köche oder Kellner oder Türsteher. Das war den Ringvereinen auch sehr wichtig.
Ich finde, es hat sowas rührend Naives.
Ja, ich stelle mir gerade vor, wie in irgendeiner Moabiter Kneipe einfach 20 Jungs Teller waschen.
ja, die und die anderen verkonsumieren dann hektisch, um Tellernachschub zu beschaffen. Mich würde da auch so ein bisschen das Kernsoziologische interessieren und zu sagen, gibt es denn da so eine Hierarchie, ne? Also sozusagen Tellerwäscher, das sind so, ist so eher der niedere Job und wer vielleicht irgendwie, also okay, Giftmörder vielleicht nicht unbedingt als Köche, denke ich jetzt mal so. Aber das ist ja so Standesunterschiede zwischen den Verbrechersorten sozusagen.
Ja, gibt, ne? Vom Tellerwäscher zum Türsteher. Eine Karriere im Ringverein.
Romantisch, romantisch. Ja, und die Sassens waren ja nie an einem Ringverein irgendwie da an diesem Leben interessiert, aber sie wären ja als Einbrecher ganz gut dagestanden eigentlich.
Das hing auch damit zusammen, dass die beiden totale Individualisten waren und sie liebten den Luxus, sie lebten das gute Leben. Das Leben der Ringvereine, das spielte sich ja rund um den Schlesischen Bahnhof ab, also da, wo auch die armen Leute wohnten, aber aus diesen Kreisen wollten sie ja raus. Die Brüder Sass verkehrten bei Luther und Wegner in den teuersten Restaurants, sie kauften sich teure Klamotten, sie waren ausgesprochen gut erzogen, die ganze Nachbarschaft sagte später, sie waren immer höflich, immer zuvorkommend, immer hilfsbereit. Sie waren immer sehr gepflegt. Sie machten tolle Reisen, vor allen Dingen auch machten sie die Reisen mit ihrer Mutter oder mit ihren Eltern. Sie wollten ihrer Mutter, die als Wäscherin im Krankenhaus Moabit arbeitet, der wollten sie was bieten. Die sollte noch etwas erleben, die sollte noch eine schöne Zeit haben in ihrem Leben. Sie waren mit ihr auch in Paris und ich glaube sogar auch auf jeden Fall an der Côte d'Azur und in Monaco. Und ja, das war ihre Welt. Sie wollten von dem Geld, was sie klauten, auch was haben.
Also ich will sofort einen Ringverein gründen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Wie viele braucht man denn, um einen Ringverein zu gründen? Also beim normalen Verein in Deutschland sind es 5 Leute.
Ja, also es sollte vielleicht schon, dass man so einen von jeder Sorte hat, weißt du?
Ja,
so.
Du musst ja auch ein bisschen, die fallen ja öfter mal aus und so, da musst du ein bisschen nachpolstern. Ich würde sagen 10.
Ja, 10 wäre eine.
Ja, meldet euch unter Stichwort Ringverein.
Genau, wird diskret behandelt von mir. Und dann treffen wir uns bald zur ersten Sitzung. Ja, was glaubst du, es lag so im, schwer zu sagen, ne, aber es lag das wohl so im Naturell der Sassens, dass sie sagen so, wir bleiben lieber Brüder, wir sind schon zu zweit, das reicht. Oder, ich meine, vielleicht waren sie auch so ein bisschen hochnäsig, weil sie mit dem Schneidbrenner ja technisch weit vorne mit dabei waren, ne?
Ich glaube ja, dass es einfach wie mit vielen Dingen, die beiden betrifft, schlau war. Also die haben, glaube ich, immer wieder, so stelle ich es mir jetzt vor, das kann niemand wissen, weiß niemand, immer wieder Gespräche geführt und sind alles durchgegangen. Jeden einzelnen Punkt immer und immer und immer wieder und haben sich überlegt, was kann uns passieren, wenn und wie können wir das am besten machen und so. Und natürlich ist die einfache Regel, je mehr Bescheid wissen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auffliegst. Irgendjemand plappert immer, weil immer irgendjemand was gegen dich gerade in der Laune hat oder so. Und ich glaube, das ist ein ganz starkes Motiv bei den beiden. Die haben sich genügt, die brauchten kein äußeres Know-how mehr, weil sie sich immer gegenseitig angespielt haben und hatten dann eben keine Lust, durch Mittäter und Mitwissende aufzufliegen.
Ja, ich finde, inzwischen ist man so an dem Punkt, dass man sagt, yay, Sassbrüder, go, oder? Also ich finde das alles relativ überzeugend, dass man da doch sagen kann, komm.
Für die Mutter, allein schon.
Für die Mutter nach Monaco, komm. Ja, und deswegen ist es eigentlich relativ zwangsläufig, dass irgendwann mal der richtig große Coup her muss. Der Einbruch, für den die Sassbrüder legendär und bekannt sind. Und davon erzählen wir euch in der nächsten Folge von Genial Kriminell.
Genial Kriminell ist ein Fire Original von Pool Artists. Moderation und Redaktion Anja Rützel und Ilja Benisch. Redaktion Timo Nikolas. Schnitt Paula Georgi. Produktionshund Juri. Produziert von Pool Artists und Tristan Lehmann. Gesamtleitung FIO Benjamin Riesom, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann.